Hallo Famke.
Hallo Lena.
Ich habe eine Frage an dich.
Oh, wer hätte es gedacht?
Und zwar, hattest du schon mal Kontakt zu rechtsextremen Menschen?
Also definiere rechtsextrem und definiere Kontakt.
Ne, das wird jetzt erstmal nicht definiert. Das
ja,
musst du
okay.
Jetzt erstmal selber
also
einschätzen.
Im Sinne von persönlich, also dass ich irgendwie zum Beispiel FreundInnen gehabt hätte, die sich dann später als rechts entpuppt haben, würde ich sagen, nein.
Mhm.
Aber so über Ecken schon und eventuell auch halt so als, wie sagt man das, als Gegenüber bei einer Demo. Also weißt du, wenn es
ja.
So Demonstrationen und Gegendemonstrationen gibt, so.
Mhm.
Genau, da hab ich auch schon so Menschen gesehen, ja.
Ja, ich hatte, glaube ich, relativ lang keinen bewussten Kontakt zu rechtsextremen Menschen. Vielleicht mal gesehen oder so, aber ne, erkennt man ja auch nicht immer auf den ersten Blick.
Ich tue mich auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, immer mit diesem Extremismus-Begriff. So, also nicht, weil ich sage, oh, es gibt es doch gar nicht, sondern weil ich immer nicht weiß, so, wo dann die Grenze ist. Also ich verwende halt einfach sehr gerne den Begriff rechts, weil das für mich halt irgendwie so noch ein breiteres Spektrum abbildet. Aber es ist natürlich schon ein bisschen was anderes als rechtsextrem. Aber ehrlich gesagt, ja, also ich finde einfach diesen Extremismus-Begriff schwierig, sowohl bei rechts als auch bei links, aber jetzt nicht, weil ich ihn ablehne. Ich weiß nicht,
ja.
Ob das Sinn ergibt, was
ich gesagt. Ja, ich weiß, weil viele, da hatte ich auch mal eine lange Diskussion für, verbinden ja Extremismus auch mit Gewalt. Und
genau,
das ist für
ja.
Mich nicht so. Ich sage nicht gleich rechtsextrem ist gewalttätig. Ja, um dabei zu bleiben, ich habe das erste Mal bewusst jetzt vor ein paar Wochen Kontakt gehabt mit Rechtsextremen bei den Corona-LeugnerInnen-Demos in Freiburg.
Mhm.
Ich wohne ja auch in Freiburg und viele haben das bestimmt auch schon in den Medien mitbekommen, dass Freiburg echt eine Hochburg ist von Corona-LeugnerInnen und es hier wirklich jede Woche mehrere Demos oder auch sogenannte Spaziergänge, wobei die jetzt, glaube ich, verboten worden sind. Es gibt und so Autokursos und so und ich war da eben auch schon auf Gegendemos, also gegen Corona-LeugnerInnen und da habe ich auch das erste Mal wirklich geredet oder beziehungsweise, was heißt geredet, ein bisschen gepöbelt, so viel, also da findet ja jetzt kein wirklicher Austausch statt, aber das erste Mal auch eben Flaggen oder Plakate gesehen und auch Menschen gehört, die den Holocaust fast geleugnet haben oder halt so gerade daran vorbeigeschrammt sind, weil sie halt wissen, dass es nicht legal ist. Und das fand ich krass und das hat mich irgendwie auch so voll nachhaltig mitgenommen und beschäftigt mich einfach, weil das was ist, was irgendwie wieder voll präsent wird und das, ja,
ja.
Irgendwie nicht da war davor bei mir, für mich.
Ja, genau. Also ich tatsächlich, wenn du gerade diese Geschichte erzählst, fallen mir dazu auch zwei Sachen ein.
Mhm.
Ich war 2020 muss das noch gewesen sein, bei einer Gegendemonstration in Rottenburg, das in der Nähe von Tübingen. Und ich habe da auch dann so ein bisschen gehört, was die so erzählt haben auf dem Podium. Es war auch so ein ImpfgegnerInnen hauptsächlich damals. Oder ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
Ja.
Jedenfalls kann ich mich, also woran ich mich aber noch erinnern kann, ist dieses unglaublich große Gefühl von Wut, das ich dann so in mir hatte, weil mich das so wütend gemacht hat, wie die sich verhalten haben und was es natürlich irgendwie auch gesellschaftlich bedeutet hat. Genau.
Ja.
Genau, okay, dann würde ich sagen, begrüßen wir euch mit diesem doch etwas schwierigeren Einstieg zu Pantoffeln im Regen. Wir sind jetzt bei Folge 56. Das ist unser Podcast, in dem wir über Dinge reden, die uns gerade beschäftigen oder interessieren und wo wir versuchen, euch so ein bisschen was näher zu bringen bei einem lockeren Gespräch oder einer Tasse Tee zum Beispiel.
Genau, Tasse Tee ist auf jeden Fall am Start. Ich bin Lena, gegenüber sitzt mir Famke Und was ich noch so erzählen kann, apropos Corona, so ganz kurz noch aus dem Nähkästchen geplaudert.
Du bist auch Corona-Gegnerin, oder?
Nein, aber ich habe Corona und ich bin auch geboostert und alles, aber trotzdem. Auf jeden Fall sitze ich seit 10 Tagen in Quarantäne, Leute. Und ich will ein bisschen Mitleid haben. Aber wenn der Podcast draußen ist, bin ich hoffentlich auch wieder draußen. Und ja, es ist einfach verrückt, passt auf euch auf. Ja, und es ist echt einfach krass, wie viele Leute gerade Corona haben. Und es ist wirklich scheiße. Also mir geht es jetzt wieder gut und sowas, aber einfach auch dieses Zuhause rumsitzen, es ist nicht schön. So, ja. Nee, ich wollte das einfach irgendwie nur sagen, weil es gerade voll das große Thema ist bei mir. Ha, lol.
Hey, klar, macht ja Sinn.
Ja, und auf jeden Fall geht es heute um die neuen Rechten. Und zwar hatte ich das Thema, um das einzuordnen, im Studium, beziehungsweise ich habe das mit einer Freundin zusammen als Hausarbeit behandelt und wir haben auch einen Vortrag darüber gehalten. Und ich fand es so spannend, dass ich dachte, ich würde es auch gerne im Podcast einfach mit Famke besprechen. Aber ich habe erstmal noch eine Frage.
Noch eine?
Noch eine. Das
bringt
und zwar,
das ganze Konzept durcheinander.
Echt jetzt? Nee, oder? Achso, okay. ja, ich wollte erstmal von dir wissen, was denkst du, sind die neuen Rechten? Weil ich finde, den Begriff hat man schon öfter mal gehört, aber ich konnte darunter erstmal nicht so was fassen.
Ja, so die spontane erste Assoziation ist, ist dieser Begriff Neonazis. Also das ist so das, was ich so im Kopf habe, von was so ein bisschen älterer Begriff ist. Also ich weiß nicht, das ist was ich schon irgendwie in der Schule mal eine Begrifflichkeit war im Gemeinschaftskundeunterricht oder so. Und dann muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich schon ein bisschen was über die neue Rechte gehört habe, mal so ein paar Zoom-Online-Vorträge während den Lockdowns.
Ah, ja, cool.
Also es ist aber auch schon wieder spannend. So lange her, dass ich da jetzt auch nichts kohärent wiedergeben könnte. Mhm. Ich würde sagen, es gibt halt gesellschaftliche Strömungen, die sich von den Werten oder von der Ideologie, der sie folgen, rechtem Gedankengut zuordnen lassen, so faschistische Ideen haben, vielleicht so völkische Ideen, so von wegen irgendwie das deutsche Volk oder das, ja, das auch so ein bisschen so eine Wertigkeitspyramide aufmachen zwischen verschiedenen Menschen. Und dann gibt es irgendwie, glaube ich, auch so ein paar Magazine, die da irgendwie so sehr Stimmung verbreiten. Das wäre so ein bisschen meine Einordnung.
Genau, auf die Magazine komme ich auf jeden Fall auch noch später zu sprechen und ich werde auch nachher noch einen Podcast empfehlen, ein Interview, der das irgendwie noch ganz gut und interessant zusammenfasst. Die neuen Rechten, tatsächlich ist es, wie du schon gesagt hast, es ist eher eine geistige Strömung als wirklich, also es gibt nicht die neuen Rechten, also es ist jetzt kein Verein oder so, dem man beitreten kann, sondern das sind Intellektuelle, die sich darauf geeinigt haben, dass sie die konservative Revolution wollen. Die Ideologie von denen ist eben auch unvereinbar mit den Menschenrechten und dem Pluralismus. So, du lachst, aber ja, praktisch. Es ist so. Und die neue Rechte, die orientiert sich eher eben nicht an Rassentheorien, sondern die wollen eben, dass Kulturen sozusagen getrennt bleiben und dass sich Kulturen nicht miteinander vermischen.
Auch so ein bisschen so die Idee von, wenn jemand nach Deutschland kommt zum Beispiel, hat sich diese Person der deutschen Leitkultur, wenn es sowas gibt, unterzuordnen oder überhaupt gar nicht erst herzukommen.
Die wollen, so genau, eben, das ist das Ding. Also die wollen, der Fachbegriff ist davon Ethnopluralismus. Und es bedeutet, dass die eine Separierung, eine räumliche und eine geopolitische Trennung nach ethnisch-kulturalistischen Kriterien haben wollen. Ne, also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Vertragte an der ganzen Sache, weil die nicht sagen, nee, es darf keine Ahnung, AusländerInnen geben oder sowas, aber die soll es halt nicht bei uns geben. So, oder zum Beispiel, ja, Islam ist nicht schlimm, aber kein Islam in Deutschland.
Ja.
So, und damit ist nämlich auch so ein bisschen der Trick von denen, dass die viel versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen und das auch denen gelingt eben mit so taktischen Reden, dass sie eben man erst auf den zweiten Blick oder aufs zweite Hinhören so merkt, Moment mal, da steckt eigentlich auch rechtes Gedankengut dahinter.
Ja, was ich auch daran so spannend finde, ist so diese Idee, dass wenn man so jemandem zuhört, der sowas vertritt, dass man am Anfang oft auch auf die Idee kommen kann, ah nee, das ist ja eigentlich eine irgendwo tolerante Person. ja. Und dann erst nach und nach die rauskommt, dass das halt überhaupt nicht so ist. Und was ich glaube am relevantesten finde, ist, dass es ja innerhalb von Deutschland, innerhalb von allen Menschen, die deutsch sind, naja, schon einen großen Pluralismus gibt. Und dass man ja mit so einer Position oder Haltung halt ja auch, unsichtbar macht, zum Beispiel, dass es deutsche MuslimInnen gibt, dass es Deutsche gibt, die People of Color sind. Also, und das machst du ja damit unsichtbar, wenn du sagst, ja, das gibt's schon, aber das soll es nicht in Deutschland geben und das sind alles AusländerInnen und die müssen raus, weil das sind ja Deutsche, die gehören ja dazu, die leben ja hier so.
Allein der Begriff der Kultur würde auch nochmal einen ganz eigenen Podcast aufmachen, aber was ist denn Kultur so? Es gibt nicht die Kultur so, weil alleine du und ich, ja, die in ähnlichen, würde ich jetzt mal sagen, Verhältnissen aufgewachsen sind, haben schon andere Kulturen so. Bei mir wird an Weihnachten, keine Ahnung, Raclette gegessen, bei dir vielleicht, deine Oma macht immer einen Truthahn so.
Ja.
Also, ne, und das ist für uns auch irgendwie Kultur und das ist, gehört so zur Tradition dazu. Und wir haben, alleine wir haben unterschiedliche Traditionen und also so Kultur, so, ne, was ist
ja,
das?
Ja, das kann man auch gar nicht so leicht abgrenzen.
Ja, genau. Womit die auch versuchen, so sich zu legitimieren, den Ethnopluralismus, ist, dass die zum Beispiel Worte umdefinieren einfach. Also, dass sie beispielsweise Demokratie zwar auch haben, also sie sind für Demokratie, allerdings besteht bei denen die Demokratie daraus, dass Homogenität die Demokratie ist, also das Ziel der Demokratie ist Homogenität und alles, was fremd oder ungleich ist, muss sozusagen aus Deutschland raus. Und das ist natürlich ganz schwer, irgendwie sowas zu sagen, weil Homogenität natürlich dann wieder rassistisch ist.
Ja.
Weil du wieder sagst, die Person darf und die andere darf nicht.
Ja, du bestimmst halt, was irgendwie richtig ist und was falsch ist. Also wie man richtig aussieht oder wie was die richtige Sexualität ist, meinetwegen auch. Und das ist natürlich Quatsch. Was ich gehört habe in einer dieser Vorträge, die ich da vor Jahren, naja, so lange ist es auch nicht, die ich da vor einiger Zeit gehört habe, ist auch, dass im Gegensatz zu linken Strömungen in diesen rechten Strömungen oft so ein Grundkonsens herrscht, der dann dafür sorgt, dass die Leute halt einfach irgendwie sich gegenseitig mehr unterstützen und dass auch deshalb diese neue Rechte auch mehr Fuß fassen konnte in den letzten Jahren. Das ist ja sicherlich nicht der einzige Grund oder nicht, also ist ja nicht monokausal, aber würdest du sagen, das stimmt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon so, dass die Rechten untereinander einfach auch krass, da können wir auch nachher noch drauf kommen, krass gut miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig auch die ganze Zeit reposten. Beispielsweise Social Media spielt da eine ganz große Rolle. Und es gibt sozusagen eine Strategie, die die anwenden, um eben auch ihre Ziele zu erreichen. Das nennt sich Metapolitik. Und das finde ich ganz spannend, was Metapolitik eigentlich ist. Und zwar ist es eben, und das grenzt sich auch ab von früheren Strategien und auch von Parteistrategien, weil die wollen, dass ein geistiger Wandel in der Gesellschaft vorangestellt wird und danach soll erst der politische Wandel kommen. Also die wollen, dass ein politischer Diskurs von der Mehrheit vertreten werden kann, um danach Schritt für Schritt diese politische Position auch umzusetzen. Zum Beispiel wollen die erst, dass alle Menschen oder dass ein Großteil der Menschheit oder nicht der Menschheit, aber der Gesellschaft in Deutschland gegen Geflüchtete ist. Und die sagen, wenn sie das erreicht haben, also so Hass und Hetze gegen Geflüchtete aufgebracht haben, danach können die Forderung stellen, alle Geflüchtete müssen aus Deutschland rausbleiben.
Ja. Und dann haben sie ja auch die Mehrheit dafür.
Und dann, genau, und dann haben sie hinter sich und haben dann eben auch so eine Legitimation, so von wegen, aber das will ja die Gesellschaft.
Ja.
Und deshalb arbeiten die halt auch ganz explizit mit Falschnachrichten, um eben so in so eine Filterblase, das haben wir auch schon mal gesagt, in
Wollte
so eine Echokammer.
Sagen, genau, Folge 4 ist das. Von.
Du hast es auswendig?
Nee, ich habe es gerade nachgeschaut.
Ach, ich wollte gerade sagen.
Folge 4 vom 20. April 2020, da haben wir fast eine ganze Stunde über Filterblasen geredet. Da kann man, glaube ich, diesen Mechanismus besser verstehen, den die sich anscheinend zu eigen machen.
Ja, genau. Und das ist halt neu, die rechten Parteien. Die setzen halt gleich auf, wir hassen die Leute und die sollen hier nicht rein. Und die neuen Rechten machen das aber unterschwelliger und machen das sozusagen so, dass die Leute von selber, also dass die Gesellschaft von selber draufkommt, die bösen Geflüchteten so ungefähr.
Die leben doch auch so ein bisschen mit so jungen InfluencerInnen das dann aus, oder?
Ja, genau, das ist auch eine Strategie von denen. Allerdings wird das sich da gestritten, ob diese InfluencerInnen oder zum Beispiel auch die identitäre Bewegung, ob die zu neuen Rechten zählen. Mhm. Also die vertreten auf jeden Fall auch die Werte der neuen Rechten und, wenn man das Werte nennen kann, und orientieren sich eben auch an dieser konservativen Revolution, auf die kann ich nachher auch nochmal eingehen. Mhm. Genau, aber die sind halt, das sind nicht die AkademikerInnen oder nicht die Intellektuellen, sondern das sind mehr so der ausführende Arm oder der aktionistische Arm wird es auch genannt, weil die sozusagen das Gedankengut, das diese Intellektuellen haben, setzen die in die Praxis um, damit die Menschen eben ihr Gedankengut vertreten und eben dann zum Beispiel dabei helfen, das politische Geschehen in ihre gewollte Richtung, in ihre rechtsextreme Richtung zu beeinflussen.
Voll spannend. Ich habe vor einer Woche oder so im Arte-Journal wurde ein bisschen berichtet über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und da gibt es 1000 KandidatInnen gefühlt. Einer davon ist dieser Eric Zemmour, heißt er, glaube ich. Der ist ja auch extrem rechts. Und der hat das irgendwie auch geschafft, jetzt hinter sich wie so eine Jugendorganisation gibt es jetzt da in Frankreich mit Leuten, die so alt sind wie wir und die halt so Sachen, also die halt irgendwie sagen, ja, hier findet irgendwie ein Völkeraustausch statt. Also das ist so diese Idee von rechts, dass irgendwie EuropäerInnen durch nicht-weiße oder arabische und afrikanische Einwanderer ausgetauscht werden. Also irgendwie so eine ganz kuriose Idee. Das ist einfach Idee.
Zutiefst rassistisch.
Genau, und dann sind die natürlich auch super islamfeindlich. Das ist ja vor allem in Frankreich, gibt es ja auch viele MuslimInnen durch diese Kolonialgeschichte mit den nordafrikanischen Ländern. Aber genau deshalb ist das, glaube ich, da vor allem auch ein großes Thema, diese Islamfeindlichkeit, also von rechts. Mhm. Und ich fand es einfach so krass, diese Bilder da zu sehen. Ja, da so lauter, also das könnte halt auch so ein Hörsaal sein. So, ja. Weißt du, so vom Feeling her guckst du halt da rein und es sind so lauter Leute, die so in unserem Alter sind.
Boah, aber natürlich, das ist ja auch generell
99% weiß und offensichtlich der privilegierten Schichtangehörigen.
Gibt es in Freiburg aber auch ein paar Gruppen tatsächlich.
Mm, ja.
So für QuerdenkerInnen auch. Und so krass einfach. Das irgendwie, ist auch so junge Menschen.
So das ist so, das so, für mich war das so ganz lang immer so ein Gefühl von, ja, okay, es gibt so ein paar pöbelnde Neonazis, die sind auch ein bisschen jünger, das sind halt so gewaltbereite junge Männer, okay. Und dann gibt's halt so diese mehr oder weniger alten Menschen, die halt irgendwie jetzt so verquer geworden sind, dass sie jetzt halt Nazis sind. Also ich habe das auch nie so als großes Problem wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und das ist es halt. Es ist halt ein Problem.
Spätestens seitdem ich Diskussionen mit StudentInnen geführt habe, die mir ernsthaft sagen wollten, sie werden diskriminiert, weil sie sich impfen lassen sollen, war es bei mir halt so, okay, krass, es ist wirklich nicht nur irgendwie, es sind nicht nur irgendwie alte Menschen, sondern es ist auch einfach bei uns in der Generation ein Ding.
Ja, diese neue Rechte hat es irgendwie geschafft, dieses Narrativ, das sie sich ausgedacht haben, irgendwie immer wieder auftaucht. Also bezüglich Corona halt mit dieser Impf- wie Diskriminierung, ne, so wie du das gerade erzählt hast, aber natürlich auch in anderen Bereichen, also irgendwie so die Idee, dass Männer durch verbesserte Chancen für Frauen benachteiligt werden, kommt irgendwie so auch ein bisschen aus der Ecke, oder? Also
sie sind auf jeden Fall gegen Feminismus, so.
Ja,
ich sag nur Gender Gaga und was auch immer. Also wir hatten auch tatsächlich so als Überschrift für unsere Hausarbeit so die Strategien der neuen Rechten, auch gerade in den sozialen Medien. Mhm. Ich gehe jetzt nicht so krass auf die sozialen Medien, also explizit ein oder was für Wirkmechanismen die da noch explizit benutzen, weil das einfach den Rahmen jetzt erstmal sprengen würde. Genau, aber du hattest schon recht, also gerade auch mit Frankreich. Und zwar kommen die neuen Rechten, also ursprünglich auch aus Frankreich. Und der Politikwissenschaftler Armin Mohler, das ist der Begriff, also wenn man da mit sich mit den neuen Rechten auseinandersetzt, hört man den ziemlich oft, war der erste Deutsche, der sozusagen, oder der in Deutschland gelebt hat, der diese Ideologie auch von dieser konservativen Revolution für konservative Menschen auch tragfähig gemacht hat. Und der hat sozusagen ja eine Theorie entwickelt. Boah, ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht sagen, was da alles drin steht, ne? Also so muss man sich vielleicht nochmal tiefer mit auseinandersetzen. Aber auf jeden Fall hat er versucht, damals in den 1960er und 1970er Jahren den Neokonservatismus zu unterwandern und in Richtung eben Rechtsextremismus zu beeinflussen. Und es war dann auch so, dass sich dann auch schon 1986 die erste Zeitschrift gegründet hat und Jugendzeitschrift, nämlich die Junge Freiheit.
Ja, ich das kannte, ist mir auch ein Begriff.
Kanntest du das? Ich kannte das nicht. Ich kannte halt nur die Junge Welt. Und das ist ja diese linke Zeitung. Oder heißt die Junge Welt? Sie heißt, glaube ich, Junge Welt. Aber Junge Freiheit ist tatsächlich eine rechte Zeitung. Da werden eben so auch aktuelle Debatten, ich war auch mal auf dieser Homepage von denen, werden eben eingeordnet, halt rechts eingeordnet. Und ja, es ist halt irgendwie krass, dass es so ein rechtes Leitmedium einfach auch ist. Ein weiterer Internetblog, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, der auch so als großes Publikationsorgan der Rechten gilt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Secession? Wahrscheinlich spricht man es deutsch aus. Ich bin mir nicht sicher. Die ist nicht nur neurechts, weil die eben auch andere Debatten führt und sich nicht nur am konservativen Revolution orientiert, aber unter anderem eben auch. Mhm. Und dieser Internetblog gehört zu einer privaten Institution und diese Institution heißt Institution für Staatspolitik.
Okay.
Was ja auch wieder zu diesem, was ich am Anfang gesagt hatte, zu dem dazu beiträgt, dass die Worte benutzen, zum Beispiel auch wie Demokratie, wo sich am Anfang es anhört wie, ah ja, okay, die sind ja für was Gutes und die haben ja zum Beispiel eine Institution und sowas. Wenn man sich aber weiter informiert, findet man heraus, dass diese Institution, dass das kein geschützter Begriff ist und dass sich jede Person, also dass man alles Institution nennen kann und dass es eben kein universitärer Kontext hat, diese Institution. Mhm. Allerdings passt es natürlich wieder in das Bild, was die neuen Rechten vermitteln wollen, und zwar, dass sie sich auf Theorien stützen und dass sie sozusagen wissenschaftlich seien und dass sie viele Intellektuelle bei sich versammelt haben, ne?
Ja, also das ist irgendwie so eine ganz komische Doppelmoral, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wo man auf der einen Seite irgendwie diesen Eindruck von Wissenschaftlichkeit vermittelt oder auch, ja, das gelingt denen ja auch, würde ich sagen. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch viel Wissenschaftsleugnung betreibt oder halt den wissenschaftlichen Prozess an sich halt überhaupt nicht respektiert oder annimmt.
Ja.
Klar, weil da nie oder selten das rauskommt, was denen passt, ne? Also es ist mir schon bewusst, warum das so ist, aber ich finde es krass, dass man damit durchkommt. Also auf der einen Seite WissenschaftlerInnen zu verunglimpfen und auf der anderen Seite aber sich selber als irgendwie wissenschaftlich fundiert darzustellen.
Ja, ja. Und das alles auf einer Theorie oder auf Theorien, die einfach Ideologien sind und rechtsextrem sind. Ja, also es ist wirklich krass. Was eben auch so gefährlich ist bei den neuen Rechten, dass sie, das hatten wir auch schon, meistens eben angeben, gemäßigt zu sein, um halt ihren rechtsradikalen Einfluss in der Öffentlichkeit entfalten zu können. Eine Person, die das auch bestätigt hat, ist Götz Kubitschek. Auf jeden Fall ist der eine ziemlich große Nummer bei den neuen Rechten. Und ist auch Mitbegründer von diesem Institution für Staatspolitik, von der wir geredet haben. Und er hat zum Beispiel auch 2007 auf unterschiedlichen Pegida-Kundgebungen gesprochen. Und er ist jetzt auch der Inhaber von der Sezession. Also der ist da eben der Herausgeber davon.
Dieser Blog, von dem
genau, dieser Internetblog geredet haben. Ja. Und was bei ihm ganz spannend ist, er hat auch gute Verbindungen in die AfD, also mehrere enge Kontakte. Das sieht man einfach auch wieder, wie dann zum Beispiel die AfD so eine Rolle einnimmt, also zur Vermittlung zwischen neuen Rechten und dann aber auch Politik.
Vor allem PolitikerInnen, die ja schon in ihrer Position sind, ne? Also die AfD ist ja vertreten in vielen Parlamenten und darüber geschieht ja dann auch eine Einflussnahme auf das, was politisch geschieht. Auch wenn die AfD jetzt nirgendwo regiert, aber trotzdem.
Genau, und das fand ich einfach auch sehr spannend. Der Götz Kubitschek hat beispielsweise auch ein Buch geschrieben und hat da auch mehr oder weniger aufgerufen zur Gewalt. So, und will einfach, dass es eben eine Umwälzung der politischen Verhältnisse in Deutschland gibt. Meint auch, dass es auch nicht, also dass es auch gut ist, wenn es eben Konflikte in der Nation gibt oder in der Gesellschaft gibt, um eben diesen Umbruch zu erreichen. Und das sehen wir momentan ja auch irgendwie, dass ich glaube, das war schon krass zu spüren 2015 und jetzt ja auch wieder.
Was mir dazu noch einfällt, ist, oder was ich neulich gesehen habe, das geht ein bisschen in die Richtung auch, kann vielleicht spannend sein, wenn einen diese Folge hier interessiert hat. Es gibt vom Korrektiv, das ist so ein Kollektiv, also so investigativer Journalismus machen die. Die haben eine Doku gemacht, wo sie ein bisschen überprüft haben, wie das aussieht mit Parteispenden an die AfD oder wie die AfD sich finanziert. Das ist auch super sehenswert. Diese Doku habe ich vor kurzem gesehen. Die verlinken wir auf jeden Fall auch auf der Website pantoffelnimregen.de. Sowie natürlich die Quellen, die Lena verwendet hat, um für die Folge zu recherchieren, beziehungsweise auch ihre Hausarbeit zu schreiben.
Ja, apropos Quelle, ich wollte ja noch den einen Podcast empfehlen. Ich schaue gerade, wo ich den finde. Warte. Also der Podcast Besser so, Leben nach der Entscheidung, hat am 24. März 2021 Lisa interviewt und die ist die war Teil der Neuen Rechten und war eine große YouTuberin für die Neue Rechte und ist aber ausgestiegen. Und die beschreibt auch ziemlich gut, wie gerade online das Ganze vonstatten geht, dass du eben in diese Echokammer kommst, und beschreibt auch, was ich sehr krass fand, nur ganz kurz als kleiner Ausblick, dass sie wirklich, wirklich Angst davor hatte, vor der Islamisierung. Also sie dachte wirklich, das kommt jeden Tag. So, und dass sie nur noch ganz schreckliche Nachrichten in ihrer Filterblase hatte, oder in ihrer Echokammer, und dass sie wirklich einfach richtig Angst hatte.
Ja, das
und
ist
das
ja,
finde ich richtig krass.
Das ist halt so eine krasse Geschichte, dass man, also wenn man halt von außen drauf schaut, sich manchmal denkt, warum checken die Leute das nicht? Warum verstehen die nicht, dass das Quatsch ist oder dass das so nicht sein kann?
Ja.
Und dass man von außen halt gern unterschätzt, wie stark diese Strukturen dann auch die Leute festhalten, wie stark diese Filterblasen die Leute festhalten. Und dass es halt nicht so leicht ist, als einzelne Person da wieder auszusteigen.
Genau.
Das ist echt krass, ja.
Ja. Und als Resümee, bevor wir zu unserer Kategorie kommen, würde ich nochmal gerne zusammenfassen, dass es irgendwie wichtig ist, die neuen Rechten, also neu steht nicht dafür, dass sie neu sind. Das steht einfach dafür, dass sie eine andere Begründung haben für ihr rechtes Gedankengut. Und zwar nicht Rassismus, sondern eben Kultur. Und das aber, wenn man genau hinter die Kulissen schaut, genau die gleichen faschistischen Gedanken und Vorstellungen dahinter stecken und dass wir da einfach richtig doll aufpassen müssen, dass es nicht noch weiter in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Und ich glaube, dass da echt viel Aufklärungsarbeit nötig ist, auch gerade mit Jugendlichen, um denen das nahe zu bringen und auch zu zeigen, ey, was sind das denn gerade für Sachen, die du da anschaust, oder check die Quelle nochmal. Einfach auch die eigene Identität stärken, dass sich eben Jugendliche nicht eine Identität als rechte Person oder als eine Rechtsradikal suchen, ja, sondern wissen, okay, ich bin der Tom und meine Identität ist Fußball oder so, ja, ne? Also,
ja, das ist ja voll Identitätsstiften und es bietet ja auch Anschluss, ne?
Ja, also, es bietet Anschluss und es bietet einfache Lösungen für Angst.
Ja, und das ist natürlich super attraktiv, das ist klar.
Ja.
Ich würde sagen, auch wenn wir das Thema natürlich nicht abschließend besprechen können, was ja auch nie unser Anspruch war, kommen wir zur Kategorie, oder?
Ja.
Bei der Kategorie erzählen wir beide eine Erkenntnis, die wir hatten seit der letzten Aufnahme. Und die lassen wir meistens recht unkommentiert stehen. Manchmal besprechen wir sie kurz, je nachdem, wenn es zum Beispiel ein guter Essenstipp ist oder so.
Das sind immer ganz deep, unsere Erkenntnisse auf jeden Fall.
Ich würde dir den Vortritt hier lassen.
Meine Erkenntnis ist diese Woche, glaube ich, tatsächlich relativ deep. Auf jeden Fall für mich. Und die war, dass ich alles fragen kann und dass ich aber auch damit rechnen muss, eine Antwort zu erhalten, die mir nicht gefällt oder keine Antwort zu erhalten, aber dass es immer noch besser ist, als die ganze Zeit in meinem Kopf Antworten durchzugehen und nicht zu wissen, ob das die Antworten sind, die ich bekommen würde oder die ich bekomme.
Mhm. Cool. Ich glaube, das lasse ich so stehen. Ich kann mich dem ein bisschen anschließen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Meine Erkenntnis oder was mir nochmal, also es ist nichts Neues, aber es ist mir nochmal bewusster geworden oder ich habe es mir bewusster gemacht, dass man andere Menschen viel um Hilfe bitten kann und auch einfach fragen muss und so viel Vertrauen haben muss, dass wenn das die Grenze des Gegenübers übersteigt, also im Sinne von, also jetzt keine grenzüberschreitende Handlung oder so, aber im Sinne von, das schafft die Person nicht oder die Ressourcen oder es passt einfach nicht, dass man darauf vertraut, dass die Person das dann selber sagt und dass man nicht vorher schon dieser Person in den Mund legt, dass die das eh nicht hinkriegt.
Ja.
Sondern dass es die Verantwortung von der Person ist, die eigenen Ressourcen einzuschätzen und dass das nicht meine Verantwortung ist in dem Moment, wo ich Hilfe brauche.
Ja, voll.
Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, kann man das so sagen? Oder ihr habt was Neues gelernt oder einen Input mitbekommen? Wir freuen uns über Feedback, auch wenn irgendwas unverständlich war oder wenn wir was noch mal genauer erläutern sollen in einer neuen Folge. Könnt ihr gerne auf Instagram dalassen. Da heißen wir Pantoffeln im Regen. Wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify. Das geht jetzt da nämlich. Mhm. Und bei Apple Podcasts. Und auch wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut, pantoffelnimregen.de, da verlinke ich auch sicherlich alles, was mir Lena an Quellen zur Verfügung stellt. Und da findet ihr allgemein zu allen Folgen eigentlich Links zum Weiterlesen, die Folge zum Nachhören und auch ein bisschen, wer wir sind. Ja.
Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt gesund.
Ja, und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Tschüss.